Warten. Warten auf eine Wende. Manche warten ja auf die Wende beim Zinstief. Denn was man aktuell für sein Erspartes bekommt, das rührt ja eher zu Tränen. Und zwar nicht zu denen vor Freude, vielleicht zu denen der Trauer oder sogar zum Zorn. Denn ja, manche müssen sogar draufzahlen für das, was sie einlegen. Jetzt ist sie angekündigt. Die Wende, die Europäische Zentralbank, will nicht mehr so viele Anleihen ankaufen. Naja, könnte man sich fragen, wann das sich aber dann wirklich auf die Zinsentwicklung auswirkt, das steht wahrscheinlich noch in den Sternen. Also das wird eher eine langsame, eine zähe Wende. Jahrzehntelang haben die Deutschen auf die Wende gewartet, auf die Öffnung des Ostblocks. Und dann kam der Mauerfall aber doch plötzlich und überraschend. Eingeleitet war sie durch eine Wende in der Sowjetunion durch den Präsidenten Gorbatschow, der den Parteichef der SED und Regierungschef der DDR, Erich Honecker, belehrte, dass der bestraft werde, der zu spät komme. Auf eine solch radikale Wende wartet das Volk Gottes in unserem heutigen Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja. Das Volk Gottes klagt seine Not, bringt ihr Warten, ihr eindringliches Warten zum Ausdruck, eine Sehnsucht. Wir hören aus einige Worte aus dem Propheten Jesaja ab dem Kapitel 63 ab Vers 15, einige ausgewählte Verse bis ins Kapitel 64 hinein. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Ach, Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Ob diese Klage des Volkes nun in dem Zeitpunkt zur Sprache kommt, als die Eroberung der Hauptstadt Jerusalem um das Jahr 600 vor Christus durch die Babylonier gerade erst geschehen ist, sodass die Klage im Buch Jesaja also den frischen Schmerz über die Niederlage ausdrückt, oder ob das nun Jahrzehnte zurückliegt, ob Jahrzehnte ins Land gegangen sind und das Volk schon viel zu lange unter dieser unerträglichen Situation leidet, das spielt eigentlich keine Rolle. Was hier zum Ausdruck kommt, Gottes Volk fühlt sich von seinem Gott wie abgeschnitten, losgetrennt. Welch tiefe Emotionalität, welch starke Gefühle das in diesen Menschen auffühlt, das ließ sich letzte Woche an dem Jubel in Israel nachspüren, an der Euphorie, die es da gab, wo es nur die Ankündigung gab, eventuell würden die USA die Hauptstadt Jerusalem, die ganze Hauptstadt, anerkennen. Da gab es eine riesige Euphorie. Da merkt man, was für eine Sehnsucht in diesem Volk da drin steckte. Wie klug dieser Schritt war oder welch völlig sachfremden Motive auf Seiten Donald Trumps auch immer dahinter stecken mögen, für die Seele der heimatverbundenen Israelis war diese Entscheidung eine Erfüllung ihrer tiefen Sehnsucht. Klar. Und auf der anderen Seite, das erleben wir auch in den Nachrichten, gibt es diesen großen Widerspruch. Das ist ein Grund für ein ungekanntes Ausmaß an Hass. Man könnte natürlich sagen, ja, das ist einfach nur ein Name. Aber man merkt, wie viel da drin steckt. Aber an dieser gegensätzlichen Reaktion wird klar, den Himmel hat Donald Trump damit nicht aufgerissen. Sondern wer Sehnsucht nach Frieden auf dieser Welt hat, der wird sich fühlen wie das Volk Israel hier in der babylonischen Gefangenschaft. Es herrscht Gottes Finsternis auf dieser Welt. Demokratische Kräfte verlieren an Einfluss. Einfache Antworten sollen komplexe Zusammenhänge auflösen. Dabei werden stattdessen nur neue Probleme, Unsicherheiten und Instabilität geschaffen. Mal weg von USA und dem Nahen Osten, ein Blick zu uns. Ein Pakt mit Libyen und der Türkei über die Rückführung von Flüchtlingen, der beseitigt doch nicht die menschenunwürdigen Fluchtursachen, weshalb sich Menschen auf diesen lebensgefährlichen Wahnsinn einlassen, auf einen anderen Kontinent übers Mittelmeer zu fliehen. Oder die Behauptung, die Religionen seien schuld an den ganzen Kriegen und Konflikten in dieser Welt, übersieht die Gefahr, die von atheistischen Regimen ausgeht, wie China, Nordkorea oder in der Vergangenheit eben die Sowjetunion. Und zu all dem kommen dann noch Einzelschicksale, die einzelnen Menschen das Gefühl der Gottverlassenheit vermitteln. Der Verlust von geliebten Menschen, eine schwere Erkrankung, die das Leben beeinträchtigt, und dann die Frage, warum ausgerechnet ich? Bisher fühlte ich mich getragen, gehalten, geführt und bewahrt. Und plötzlich habe ich den Eindruck, mein Gottvertrauen wird enttäuscht. Warum kriselt es in meiner Partnerschaft? Ich habe mich doch so für Gott investiert. Müsste Gott da unsere Beziehung nicht schützen? In solchen Fällen kann man an Gott irre werden, wie das Volk Israel. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mit ganzer Kraft für uns ein? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Aber ich behaupte, das ist der Normalzustand. Das ist die grundsätzliche Herausforderung des Glaubens. Die Situation, dass alles glatt läuft und dass man es förmlich greifen kann. Gott ist auf meiner Seite und mir öffnen sich alle Türen. Das ist die Ausnahme. Das ist nicht der Normalfall. Im Gegenteil, Glaube bewährt sich in der Anfechtung. Ich muss in der Regel gegen das anglauben, was in meinem Leben, was in meinem Alltag gegen Gottes Güte, vielleicht manchmal sogar gegen Gottes Gegenwart spricht. Das macht Glauben aus. Es ist ein Vertrauen, das darauf vertraut, dass Gott durchträgt, durchhilft. Ja, und dass ich es mit einem Gott zu tun habe, der mitleidet. Äußerlich wirkt der Himmel verschlossen, als sei der Faden endgültig abgerissen. Aber in unserer Mitte trägt der Himmel mit an dem Schweren dieser Erde. Gott hat nämlich nicht nur vor gut 2000 Jahren in Jesus von Nazareth diese Welt besucht, ist nicht nur vor 2000 Jahren Mensch geworden. Gott lebt heute in uns. Jesus hat sich nicht verabschiedet, sondern ist mittendrin. Gott ist mittendrin. Wenn wir für uns allein bleiben, dann sehen wir das vielleicht nicht. Stattdessen könnte sich bei all dem, was ich geschildert habe, Verzweiflung breit machen. Und deshalb brauchen wir einander. Ich brauche den Glauben des anderen, der für mich glaubt, der mit mir glaubt. Ich darf nicht bei meinem Glauben stehen bleiben, auch nicht bei meinen Zweifeln. Ich bin nicht das Maß meiner Glaubenszuversicht. Und weil ich weiß, wie brüchig mein Glaube ist, deshalb misstraue ich meinem Glaubensmut. Und deshalb misstraue ich aber genauso meinen Anfechtungen und setze mein Vertrauen umso mehr darauf, dass wir unsere Sorgen, unsere Fragen gemeinsam Gott klagen. Das heißt dann auch nicht, dass ich mich an den anderen festklammere, dass ich an seiner Festigkeit mich festhalte. Nein, denn, so sagt es auch das Volk Israel, Abraham weiß nicht von uns, also die Väter im Glauben. Und auch Jakob kennt uns nicht. Also auf Menschen kann ich mich nicht verlassen. Aber dennoch, gemeinsam können wir uns an den wenden, der uns gerade zweifelhaft wird. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Die Anrede Vater, die ist für uns wahrscheinlich sehr vertraut als Gottes Anrede. Vielleicht ein wenig zu vertraut, um nachzuspüren, was sie hier in diesem Text für ein tiefes Vertrauen ausdrückt. Für uns ist sie geläufig, weil Jesus Gott im Himmel immer als seinen Vater und für uns auch als Vater im Himmel vorgestellt hat. Im Neuen Testament ist so oft vom Vater die Rede. Aber für das Volk Israel in dieser Situation ist das eine absolute Ausnahme. Nur 3-mal wird im Alten Testament Gott als Vater angeredet. Das ist alles andere als selbstverständlich. Aber die familiäre Nähe, die hier besonders betont wird, die hat eine ganz bestimmte Funktion. Denn sie wird noch mit einem anderen Titel verknüpft. Du bist doch unser Erlöser. Der Löser, derjenige, der auslösen sollte, das ist ein fest geprägter Begriff für die Menschen im alten Israel. Der Erlöser, das war der nächste Verwandte, der die Pflicht hatte, meine Schulden zu bezahlen, wenn ich nicht zahlen konnte. Und er musste den Schuldschein auslösen, damit die Angehörigen nicht in die Sklaverei verkauft werden. Und das Volk Israel bekennt hier, genau so bist doch du, unser Gott. Deshalb trauen sich die Glaubenden im babylonischen Exil, Gott aufzufordern, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab mit Macht. Oder sie gehen sogar so weit, wie es in Vers 14 heißt, wende dich uns wieder zu. Da steht wortwörtlich, kehr um. Kehr um. Das ist das Wort, was wir gebrauchen, wenn sich Menschen bekehren, wenn Menschen umkehren. Und hier heißt es nun, Gott soll sich bekehren. Und zwar zu uns. Sie gehen sogar so weit in diesem Vers, dass sie sagen, du hast uns doch überhaupt erst in diese Misere laufen lassen. Du hast es zugelassen, dass wir ungehorsam waren. Ja, solche Worte wagen Beter. Sie wissen, Beter wissen, der Himmel ist offen. Wir können so mit Gott reden. Selbst wenn wir den Eindruck haben, Gott hat sich abgewandt, Gott ist vielleicht unversöhnlich. Und Luther nannte das, der Glaube appelliert vom zornigen Gott an den gnädigen Gott. Der Glaube spielt sozusagen Gott gegen Gott aus. Der Glaube weiß, in dem Moment, in dem wir uns an ihn wenden, ist die Lage schon grundlegend anders. Gott kommt, das ändert alles. Und diese Aussicht hat für mich ganz praktische Konsequenzen. Auch wenn es vielleicht ausweglose Situationen, unangenehme Wartezeiten sind, vielleicht sind wir zum Zerreißen angespannt. Wann ändert sich denn endlich was? Das ist doch nicht zum Aushalten. Eine ergreifende Not, weil wir Gott nicht erleben, sondern er uns immer nur verhüllt. und vielleicht sogar nicht nur verhüllt, sondern manchmal sogar gnadenlos und unbarmherzig vorkommt. Und in dieser Situation fragen wir uns dann ja nicht nur selber, wo ist denn dein Gott? Sondern zu allem Überfluss werden wir das ja auch noch von außen gefragt, von denen, die nichts von Gott wissen wollen. Ja, in deiner Situation, wo ist denn nun dein Gott? Das macht die Situation natürlich um keinen Deut besser. Ja, der Glaube weiß, er muss warten. Ich kann nichts erzwingen. Aber ich bin in diesem Warten nicht zum Nichtstun verdammt. Ich bin nicht gezwungen zur Passivität. Stattdessen kann ich mir die Beter in der Bibel zum Vorbild nehmen, sodass wir gemeinsam aus unserer Glaubenserfahrung wieder neue Kraft, neuen Mut schöpfen. Und das können gemeinsame Lieder sein, die wir singen. Das Vaterunser, vielleicht auch das Glaubensbekenntnis oder gut formulierte Gebete, in die ich meine Sorgen, meine Not hineinlege, wenn mir selber die Worte zum Beten fehlen. Unsere Gefahr besteht manchmal darin, finde ich jedenfalls, wir meinen, wir müssten unseren Glauben immer neu erfinden. Wir müssten ihn dadurch selber tragen. Typisch für Krisensituationen von Glaubenden in der Bibel ist aber, die Angefochtenen in den Psalmen, das Volk Israel hier im Jesaja-Buch, die Apostel in der Apostelgeschichte, sie führen sich immer vor Augen, wie hat Gott schon in der Vergangenheit gehandelt, eingegriffen? Und leihen sich auch die Worte aus dieser Vergangenheit. Und dann bleiben sie nicht dabei stehen, dass sie wie ein trotziges Kind sagen, naja, also warum hast du uns denn auch dann so komisch gemacht, dass wir überhaupt Nein zu dir sagen können? Sondern das Folgende gehört dann auch dazu. Sie nutzen die Situation, um Buße zu tun. Und das heißt, sie fordern Gott nicht nur heraus, sondern fragen sich auch, wo muss ich denn umkehren? Wo muss ich also umdenken? Welche Schuld habe ich einzusehen? Das heißt, ich versuche zu erspüren, welche Dinge falsch gelaufen sind, anstatt mich selber oder die Situation zu rechtfertigen, wage ich es, das eigene Defizit einzugestehen. So geht es hier in diesem Text im Jesaja-Buch weiter. Du stehst dem bei, der mit Freude das Rechte tut, der sich nach deinen Geboten richtet und mit dir lebt. Aber auf uns, Herr, bist du zornig. Und das mit Recht, wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. Und im Vers 5 heißt es sogar, selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Ganz lutherische Theologie. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wenn wir diese Zuspitzung aus dem Vers 5 beherzigen, dann ist klar, wir können auch mit unserer Reue, auch mit unserem korrekten Verhalten Gott nicht herbeizwingen, die Wartezeit nicht abkürzen. Im Gegenteil, ich gestehe meine Fehler ein, ich ändere mein Verhalten, weil ich weiß, Gott ist längst für mich. Ich muss ihn nicht herbeizwingen. Gott ist längst für mich. Und das ändert alles. Und deshalb finde ich mich nicht mit der Anfechtung im Warten ab. Ich brauche mich nicht mit der Gottverlassenheit abfinden. Ob wir vielleicht am Ende ihm doch gar nicht verantwortlich sind, ob er sich am Ende gar nicht für uns interessiert, sondern ich halte daran fest, ich sehne mich danach, Gott zu begegnen. Nach dem Gott, der für uns ist, obwohl er uns ganz genau kennt. Dem das Risiko, sich ganz und gar auf uns einzulassen, nicht zu groß war. Wir, die wir uns kennen und die wir vielleicht miteinander zu tun haben und enttäuscht sind, wenn wir vielleicht manchmal denken, das würden wir gar nicht riskieren, uns so ganz und gar einzusetzen. Gott kennt uns besser und wagt es dennoch. Und daran erinnere ich mich zusammen mit den anderen, in Gebeten, in Liedern oder wenn ich tröste oder getröstet werde. Wenn ich ermutige oder wenn ich mich ermutigen lasse. Und dabei nehme ich natürlich auch ernst, dass manche Sehnsucht tatsächlich eine Sehnsucht bleibt, auf die wir unser Leben lang warten, bis sie einmal in der Ewigkeit erfüllt wird. Aber im Beten, im Schuldbekennen, im gemeinsamen Warten auf Gott begegnet er mir dann hier und heute. Gott begegnet mir hier und heute, denn Gott kommt. Das ändert alles. Weil Gott sich zu uns bekehrt, kehren wir uns zu ihm. Amen. Lasst uns als Antwort auf das Gehörte die Sehnsucht